Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Internetbetrug mit vermeintlichen Testkonten bei der Smartphone-Bank N26. Der Mehrwertsteuersatz auf Bahntickets und neue Regeln für den Abschuss von vermeintlichen Problemwölfen. Das sind einige unserer Themen heute bei Umwelt und Verbraucher. Außerdem geht es um Müllvermeidung. Dafür besuchen wir ein Zero-Waste-Café in Hamburg. Und im Verbrauchertipp gibt es Ideen für das Müllvermeiden im alltäglichen Einkaufen. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. In Sachen Umwelt- und Klimaschutz behaupten böse Zungen, da hätte unser Bundesverkehrsminister Scheuer bisher wenig konkrete Vorschläge gemacht. Vor allem Autofahrer wollte er bisher tatsächlich immer vor allem vor zusätzlichen Kosten und Einschränkungen schützen. Jetzt will er Bahnfahrkarten im Fernverkehr billiger machen. Axel Krämer berichtet.
Bisher wird für Bahnfahrkarten im Fernverkehr der volle Mehrwertsteuersatz fällig, also 19%. Scheuer will jetzt den ermäßigten Satz einführen, nur noch 7%. Der CSU-Minister argumentiert mit dem Klimaschutz. Wem es mit dem Umstieg von Auto oder Flugzeug auf die Bahn ernst sei, der müsse bei der Steuer ansetzen, sagt er. Durch die Steuersenkung könnten Bahnkunden im Fernverkehr um bis zu 400 Millionen Euro jährlich entlastet werden. Im Nahverkehr der Bahn gilt schon heute der ermäßigte Mehrwertsteuersatz. Mit seinem Vorschlag greift Andreas Scheuer eine Forderung der Grünen auf, was unter anderem damit zu tun haben dürfte, dass er in Sachen Klimaschutz unter Druck steht. Bis Ende des Jahres soll ein Klimaschutzgesetz vorliegen. Der Verkehrsminister muss Vorschläge liefern, wie der Verkehr CO2 einsparen kann. Belastungen für Autofahrer, etwa durch höhere Spritpreise, will Scheuer dabei vermeiden.
Weniger Mehrwertsteuer auf Bahntickets. Informationen waren das von Alex Krämer. Die Onlinebank N26, geschrieben N26, sorgt seit Monaten immer wieder mal für Schlagzeilen. Unter anderem die teilweise schlechte Erreichbarkeit des Kundenservice hat für viel Aufregung gesorgt. Jetzt berichten NDR und Süddeutsche Zeitung über Online-Betrug mit vermeintlichen Testkonten bei der Smartphone-Bank. Lea Busch und Peter Hornung berichten.
Mit ein paar Klicks schnell gutes Geld verdienen, so hieß es in einer E-Mail an Eckehard Künstler. Dafür sollte der junge Mann aus dem Allgäu nur ein Konto eröffnen, bei der Internetbank N26. Für ein Marktforschungsinstitut testen, ob dabei alles reibungslos abläuft.
Ehrlich gesagt, wurde ich nicht misstrauisch, weil erstens mal, man denkt ja immer, solche Seiten kommunizieren in schlechtem Deutsch, kommt von komischen E-Mail-Adressen, wie auch immer. Das war absolut nicht der Fall.
Eckehard Künstler schöpft keinen Verdacht und geht auf das Jobangebot ein. Was er nicht weiß, dahinter stecken Betrüger. In ihren E-Mails, getarnt als angebliche Marktforschungsfirma, schreiben sie:
Willkommen zu Ihrem ersten Testauftrag. Um das Testergebnis nicht zu verfälschen, darf der Mitarbeiter nicht merken, dass wir ihn prüfen.
Eckehard Künstler eröffnet das Konto online. Er hält einem Bankmitarbeiter im Videochat seinen Personalausweis ins Bild. Er denkt, es sei ein Test.
Die hat mir dann eben gesagt, wie ich das machen soll. Und das geht dann in verschiedenen Perspektiven.
Doch das Konto wird danach nicht sofort wieder geschlossen. Die Betrüger können jetzt ihre kriminellen Geschäfte darüber abwickeln. Solche Konten werden regelmäßig für betrügerische Internetshops eingesetzt. Perfekt gemachte, seriös aussehende Webseiten mit DE-Adressen. Angeboten werden Computer, E-Bikes oder edle Kaffeemaschinen. Die Kontoverbindung einer deutschen Bank wie der N26 scheint dabei besonders seriös. Doch alles ist Betrug. Wer zahlt, ist sein Geld los. Als Künstler Verdacht schöpft, dass Kriminelle seinen Namen für so etwas nutzen, will er bei der Onlinebank telefonisch Alarm schlagen. Vergeblich.
Dann habe ich gedacht, gehe ich in den Chat. Hab dem das dann geschildert. Und er meinte dann, ja, er leitet es an die Fachabteilung weiter. Die reagieren in so Fällen wohl recht schnell oder sollen recht schnell reagieren und die melden sich dann.
Doch es passierte zunächst nichts. Mängel beim Service, Hotline nicht erreichbar. Die N26 waren jüngster Zeit bereits mehrfach in der Kritik. Im Fall von Eckehard Künstler sei die Kommunikation einfach schlecht gelaufen, räumt Bankchef Valentin Steif ein. Doch grundsätzlich sei alles in Ordnung.
Ich würde auch nochmal um Zurückhaltung bitten, wenn man von einzelnen Fällen dann wieder auf das Gesamte schließt. Ich glaube, wir sind heute gut aufgestellt.
Dem NDR und der Süddeutschen Zeitung liegen jedoch eine Liste von knapp 400 Konten der N26 vor. Sie wurden erst nach mehreren Tagen oder gar Wochen geschlossen. Für die Betrüger genug Zeit. Wenn die Bank träge reagiert, machen die Kriminellen Kasse. Kein Einzelfall und für die Ermittler ein Problem, sagt Gerhard Brinker von der Staatsanwaltschaft Hamburg.
Es ist eine regelrechte Schwemme. Es ist ganz, ganz schwierig, an den Betrüger heranzukommen, weil der häufig im Ausland sitzt. Wir können häufig dem Geld bis zum Betrüger nicht folgen.
Das Problem für Kontobesitzer wie Eckhard Künstle? Sie haben sich womöglich strafbar gemacht. Zudem drohen Forderungen von geprellten Fake-Shop-Kunden. Die N26 jedenfalls erklärt, man tue viel für die Sicherheit, teilweise mehr als die Finanzaufsicht verlange. Gerade vor 3 Wochen habe man die Videochats angepasst. Jetzt werde auch ausdrücklich vor falschen Produkttests gewarnt, wie der, auf den Eckhard Künstle reingefallen ist.
Betrug mit vermeintlichen Testkonten bei N26, Lea Busch und Peter Hornung. Zum nächsten Thema, die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland, die macht vielen Menschen Angst. In Sachsen hat die Landesregierung nicht zuletzt deshalb in dieser Woche eine neue Wolfsverordnung beschlossen. Die regelt die Zuständigkeiten für das sogenannte Wolfsmanagement neu. Vor allem aber soll sie das gezielte Abschießen sogenannter Problemwölfe erleichtern. Alexandra Gerlach berichtet aus Dresden.
Knapp 20 Jahre Erfahrung hat Sachsen mit dem Wolfsmanagement. Doch in den 2 Jahrzehnten seit Rückkehr des Wolfes ist die Population stark angewachsen. Deshalb brauche es jetzt neue Regeln, um Konflikte, vor allem mit Schäfern und Nutzviehhaltern, zu vermeiden, sagt Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt von der CDU. Deshalb wird ab Ende Mai eine neue Wolfsverordnung gelten, die das schwarz-rote Sachsen-Kabinett gestern beschlossen hat.
Wir sind dort auch an die Grenzen des Möglichen gegangen. Mir ist dabei ganz wichtig festzustellen, dass wir hier 2 Seiten natürlich der Medaille betrachten müssen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass Artenschutz ein hohes Gut ist. Aber wir dürfen auf der anderen Seite, wenn wir die Leute vor Ort mit ihren Ängsten, aber auch die Nutztierhalter mit den vielen Konflikten, die sie aushalten müssen, allein lassen, dann werden wir die Akzeptanz für den Artenschutz verlieren.
Gemäß der neuen Verordnung können in Sachsen künftig die strengstens geschützten Wölfe unter erweiterten Bedingungen geschossen werden. Bislang sind die Hürden für so eine, wie es amtlich heißt, gezielte Entnahme eines Problemwolfes sehr hoch und unterliegen stets einer Einzelfallentscheidung der unteren Naturschutzbehörde. Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt nennt die neuen Kriterien, die den gezielten Abschuss eines Wolfes ermöglichen.
Wenn er sich Menschen mehrmals nähert, in bestimmten Abständen, 100 Meter bei Siedlungen, 30 Meter Menschen darüber hinaus, sich nicht verscheuchen lässt, das war vorher nicht möglich. Und wir haben auch bei den Nutztierhaltern, wenn es dort zu mehrmaligen Übergriffen gibt, also mindestens 2-mal geregelt, dass es nicht jedes Mal die gleiche Herde betroffen sein muss, sondern eine Herde im Bereich eines Rudels.
Hierbei müsse ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstanden sein, um einen gezielten Abschuss zu begründen, erläutert Schmidt. In der sächsischen Lausitz gibt es seit längerem mehrere auffällige Wolfsrudel, die immer wieder auch in gut gesicherte Schafbestände einfallen. Demzufolge ermöglicht die neue Verordnung auch den Abschuss mehrerer Wölfe aus einem Rudel, wobei für jeden Wolf die Entscheidung einzeln zu treffen ist. Diese Regelung ziele weit über das Ziel hinaus, heißt es dazu kritisch aus den Reihen der Grünen-Fraktion im sächsischen Landtag. Der Fraktionsvorsitzende Wolfram Günther fordert Vergrämung vor dem Abschuss, selbst bei einem auffälligen Wolfsrudel. Auch der BUND hatte sich im Vorfeld bereits zum Referentenentwurf der neuen Verordnung überaus kritisch geäußert und lehnt die Erweiterung der Abschusskriterien ab. Landwirtschaftsminister Schmidt hält dagegen und betont:
Es geht hier in keinster Weise darum, den Wolf hier auszurotten. Nein, es geht darum, Ängste zu nehmen, den Schafhaltern zu helfen, aber im Ernstfall auch handeln zu können, rechtssicher handeln zu können und die Akzeptanz zum Artenschutz einfach aufrechtzuerhalten oder, wo es schon weg ist, wiederherzustellen.
Dabei geht es um Menschen wie Günter Prötzig, einen Hühnerzüchter aus Lodenau in der Ostlausitz direkt an der Neiße. In seinem Betrieb leben 22.000 Legehennen, draußen auf freiem Gelände. Nur nachts kommen sie in den Stall. Doch seit einer seiner Mitarbeiter vor kurzem in der Dämmerung einem Wolf Auge in Auge gegenüberstand, verweigern einige Mitarbeiter den abendlichen Dienst. Auch bei seinem Bruder unweit der Hühnerfarm ließen sich die normalerweise scheuen Wölfe zunehmend auch bei Tag sehen, erzählt der Lausitzer Prötzig. Das mache Angst.
Und dann laufen die Wölfe am Tage durch sein Grundstück. Da sind kleine Kinder da. Da sind Tiere da, die hat er zwar im Elektrozaun eingezäunt, aber die lassen die Kinder nicht mehr allein raus.
In den Wolfsgebieten in der Lausitz hat sich der Ton verschärft. Viele Bürger fühlen sich alleingelassen und haben kein Vertrauen mehr in die offiziellen Stellen. Neben dem vereinfachten Abschuss setzt Sachsen deshalb auch auf die Neuordnung des Wolfsmanagements mit einer neuen Fachstelle, mehr Personal und mehr Beratung für die Bürger und Nutztierhalter. Sie werden mit bis zu 100% bei der Errichtung von Sicherheitszäunen und beim Kauf von Hütehunden staatlich unterstützt. Auch die Schadensregulierung soll deutlich einfacher werden.
Alexandra Gerlach über neue Regeln für den Abschuss von Wölfen in Sachsen. Das Thema wird uns in den nächsten Wochen bei Umwelt und Verbraucher wohl noch weiter verfolgen. Mehrere Bundesländer wollen nämlich auch noch das Bundesnaturschutzgesetz lockern und den Schutz für Wölfe dort weiter abschwächen. Zum nächsten Thema. Rund 2 Millionen Tonnen Brot werden in Deutschland pro Jahr gegessen. Egal ob zum Frühstück, als Pausenbrot zwischendurch oder zum Abendbrot. Die meisten dieser Brote werden sicherlich beim Bäcker oder im Supermarkt gekauft. Aber man kann sie natürlich auch selbst backen. Das geht in der heimischen Küche, klar. Oder aber auch mit etwas mehr Flair und Ambiente in einem Backhaus. Anke Petermann hat das Backhaus im pfälzischen Dorf Bobenheim am Berg besucht, das dort von einem Bürgerverein betrieben wird.
Manchmal melden sich zum Backen Dreier- oder Vierergruppen bei Maria Schwarze-Kaufmann an. Aber heute hat die Bürgervereinschefin nur noch eine Mitbäckerin, Sigrid Schindler. Auch sie nutzt das Backhaus regelmäßig. Beide Frauen haben am Vormittag Sauer- und Hefeteig geknetet und 3 runde Teiglinge auf einen Holzklapptisch vorm Fachwerkbackhaus gelegt. Maria Schwarze-Kaufmann öffnet die Ofenklappe. Hitze strömt aus. 3 Stunden zuvor hatte die Hobbybäckerin den Ofen angemacht. Jetzt schiebt sie ein Backbrett unter den ersten Teigling und befördert ihn in den Ofen.
Also man schießt das Brot in den Ofen ein, auf den Scheine direkt drauf.
Der kleine schnelle Ruck, mit dem Schwarze-Kaufmann das Backbrett aus dem Ofen zurückgezogen hat, bewirkt, dass sich der Teigling von der Holzunterlage löst und auf dem Backstein liegen bleibt. Auf diese Ruckbewegung geht das seltsame Verb schießen zurück. Die Bobenheimerin schießt nacheinander die beiden anderen Teiglinge ein, zieht dann an einem Griff seitlich der Ofenklappe.
Den Schieber habe ich geöffnet, dass die feuchte Luft am hinteren Ende austreten kann.
Aus der Öffnung am hinteren Ende des schwarzen Metallbackofens steigt innen im Backhaus warme Feuchtigkeit auf.
Ja, von dem Wasser, was man zusetzt.
Das Brot mit wenigen einfachen Zutaten auskommt, fasziniert beide Bäckerinnen. Wasser, Mehl, Salz und Triebmittel. 30, 40 Minuten müssen die Teiglinge jetzt im Ofen backen. Bald schon duftet es lecker.
Nach gutem Brot. Macht Appetit.
Schwärmt Sigrid Schindler. Sie bevorzugt Hefeteig.
Ich brauche auch öfter Baguette. Ich finde auch, das schmeckt besser und hält auch länger. Das andere, das ist ja, was sie beim Bäcker kaufen, nachmittag schmeckt das ja nicht mehr. Und das kann ich, wenn ich das samstags packe, kann ich aus den Stachen reißen. Aber ich lasse das dann halt auch über Nacht gehen. Ich denke, das ist schon mit dem Grund, dass es halt viel länger Zeit hat zu reifen. Beim Bäcker muss es ja alles schnell gehen. Das ist ein Kostenfaktor, den ich in meiner Küche halt nicht habe.
Maria Schwarze-Kaufmann nimmt gern Sauerteig.
Man setzt ihn an, nimmt einen Teil, um das Brot zu backen. Und die andere Hälfte hebt man auf fürs nächste Backen. Und füttert ihn dann wieder mit Mehl und Wasser, sodass er wieder gärt und für die nächsten Brote wieder zur Verfügung steht. Im Kühlschrank wird er dann aufgehoben, den kann man so 8-14 Tage aufheben und dann müssen sie ihn verbrauchen, sonst setzen sie ihn wieder neu an.
Diesen Vorteig mit Milchsäurebakterien, besonders geeignet für kräftiges Roggenmehl. Etwas Brotgewürz macht Sauerteig intensiver.
Hier können Sie mal riechen.
Maria Schwarze-Kaufmann öffnet den Deckel eines großen Glases.
Das Kümmel, Fenchel, Anis.
Fein gerieben werden die getrockneten Kräuter dem Teig zugefügt. Sigrid Schindler variiert gern. Mit Sesam, Sonnenblumen, Kernen oder Nüssen auf der Kruste oder Kartoffeln im Teig.
Gekocht, durchgepresst und dann kommen die praktisch wie Mehl in den Teig. Kartoffeln sind ja auch Stärke, also als Mehlersatz. Aber nicht nur Kartoffeln, sie brauchen Mehl dazu. Ich mach's halt dann, wie ich es an dem Tag gern hätte. Und das kriege ich beim Bäcker nicht.
Blick in den Ofen. Die Weizenvollkorn- und Sauerteigbrote haben eine appetitliche Kruste. Fertig. Maria Schwarze-Kaufmann schiebt das Backbrett unter die Laibe, legt sie samt Schieber auf dem Tisch vorm Ofen ab, gießt heißes Wasser mit Salz über die beiden nicht bemehlten.
Sieht's noch leckerer aus.
Abgeglänzt, wie man so sagt.
Der Beitrag von Anke Petermann. Und wenn Ihnen jetzt auch schon der Duft von frisch gebackenem Brot in die Nase gestiegen ist, dann sollten Sie vielleicht morgen den Marktplatz einschalten. Morgen 10 nach 10 geht es dann bei meiner Kollegin Britta Mersch um unser tägliches Brot. Morgen 10 nach 10 der Marktplatz hier bei uns im Deutschlandfunk. Immerhin, das Umweltbewusstsein, das ist bei vielen Menschen in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten angestiegen. Doch gleichzeitig ging auch unser Müllausstoß nach oben. Rund 565 Kilogramm Hausmüll produziert jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Fast 100 Kilo mehr als noch zur Jahrtausendwende. Wie sich diese Menge verringern lässt, darüber haben sich auch die Betreiber eines Hamburger Cafés Gedanken gemacht. Maike Striethold hat es besucht.
Von außen ist nicht zu erkennen, dass dieses Café am Rande des hippen Hamburger Schanzenviertels besonders ist. Über den großen Fenstern prangt lediglich der Name, in guter Gesellschaft. Im Innenraum ist es bunt und gemütlich. Um ein Dutzend Tische verschiedener Größe und Form tummeln sich unterschiedlichste Stuhlmodelle. Auf den Tischen dienen ehemalige Limoflaschen als Kerzenleuchter, Olivendosen als Besteckhalter und die Speisekarte steckt in einem ausgefrästen roten Backstein. Inhaberin Ina Choi Nathan hat schon bei der Einrichtung des Lokals an das Vermeiden von Müll gedacht.
Wir haben darauf geachtet, dass es halt einigermaßen passt und dass es halt auf jeden Fall gebraucht ist. Wir waren bei Gastronomieauflösungen und haben uns da halt eben super viel auch so an Teller, Besteck und so, das haben wir dann da wirklich in großen Mengen einfach einmal mitnehmen können, was echt cool war.
Vor 1,5 Jahren war das. Inas langjährige Freundin Alana Zubritz, die gerade im Urlaub ist, hatte zuvor in England das erste Zero-Waste-Restaurant Europas kennengelernt. Die jungen Frauen, beruflich eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommend, Ina ist Projektmanagerin und Alana freiberufliche Designerin, probierten das mit dem Müllvermeiden zunächst im Privaten aus.
Also ich finde tatsächlich, im Privathaushalt ist es sehr viel schwieriger. Du kaufst ja auch jeden Tag andere Sachen ein. In der Gastronomie hier hast du es natürlich schon so, dass du deine Karte so aufsetzen kannst, dass du dir vorab überlegst, was bekomme ich unverpackt und was kann ich anbieten.
Was sich jetzt auf der Speisekarte findet, wirkt keineswegs eintönig. Hausgemachte Limonaden, Pfannkuchen, gegrilltes Brot mit hausgemachtem Feigensenf und Bio-Ziegenkäse, Buchweizenporridge mit frischem Obst und Mandeln, Käseplatte mit hausgemachtem Zwiebelchutney. Und das heutige warme Gericht ist Wirsing-Eintopf. Es wird gerade in der Küche zubereitet. Dennoch gibt es Dinge, die die beiden gern anbieten würden, die es aber schlichtweg nicht verpackungsfrei gibt.
Pasta, also Nudeln. Wissen wir per se, kriegen wir einfach nur in Plastik und passt einfach nicht. Ich glaube, davon haben wir uns jetzt auch mittlerweile so ein bisschen verabschiedet.
Ina und Alana bevorzugen grundsätzlich Pfandbehältnisse. Papier ist in Ordnung, sofern es im Café wiederverwertbar ist. Die einzig akzeptierte Plastikverpackung ist aktuell die von Gewürzen. Denn
da ist es so, dass wir die dann aufheben, die dann meistens noch weiterverwenden. Für den Toilettenmüll, der bei den Damen anfällt. Ein Altpapier, wir stempeln zum Beispiel unsere Visitenkarten auf alten Kakaokartonpapier. Oder wir heben alle Zuckertüten auf, um Kuchen to go zu verkaufen.
Als ebenso unvermeidbar stellten sich die Tetrapacks bei Kuhmilchalternativen heraus. Also zum Beispiel Hafer- oder Mandelmilch. Ina und Alana entschlossen sich kurzerhand, die Pflanzenmilch selbst herzustellen.
Und da haben wir dann auch lange probiert und lange recherchiert vor allem auch. Und dann haben wir irgendwann ein gutes Rezept gefunden. Haben auch echt ewig gebraucht, bis wir eine Milch hingekriegt haben, die auch ein bisschen schäumt, ne? Und die auch dann trotzdem schmeckt. Aber es hat tatsächlich geklappt. Wir kriegen auch echt viele Komplimente, dass sie super lecker ist.
Beim Auskochen von Mandeln und Haferflocken fällt jedoch eine Menge Mandelmus und Haferschleim an. Und da es natürlich auch zum Müllvermeidungskonzept gehört, Lebensmittelabfälle zu minimieren, ließen sich die Gründerinnen auch dafür etwas einfallen. Die Reste bieten inzwischen die Basis für leckere Brotaufstriche.
Und was zu trinken? Mach du erstmal gar keine was zu trinken.
Ich hätte gerne Johannisbeerschorle, das Brot Brighton.
Okay.
Zwei junge Leute haben sich an einem der Fenstertische eingefunden. Wie so viele Gäste lesen auch sie erst in der Karte vom Zero-Waste-Konzept des Cafés und sind recht begeistert.
Ich werde es auf jeden Fall irgendwie kommunizieren und auch anderen Leuten erzählen, dass sie das auf jeden Fall unterstützen sollten.
Das ist eine geile Idee, was viel verbreiteter sein sollte und dem auch viel mehr Leute folgen sollten.
Und das Konzept weckt auch an anderer Stelle Interesse. Vor einigen Wochen veranstalteten Ina und Alana einen Workshop für Gastronomen und Gastronominnen. Er war innerhalb kurzer Zeit ausgebucht.
Für uns gibt es ja nichts Cooleres, als wenn das jetzt breite Wellen schlägt und alle das machen. Wenn wir nicht mehr die Einzigen sind, die Paprika nicht in Plastik verpackt haben wollen, ne, dann wird das vielleicht irgendwann auch für die Händler irgendwie einen Denkanstoß geben.
Und dann kann in guter Gesellschaft vielleicht doch mal Pasta anbieten.
Müllvermeidung im Café, das war der Beitrag von Maike Striethold.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Und wir bleiben beim Thema Müllvermeidung. Das kann man natürlich nicht nur beim Besuch in einem umweltfreundlichen Zero-Waste-Café machen, sondern auch ganz normal im Alltag, zum Beispiel beim Einkaufen. Wo man da auch jenseits der inzwischen fast verschwundenen Plastiktüten noch Müll vermeiden kann und wo bisher aus hygienischen Gründen dann doch noch Grenzen liegen. Dazu der Verbrauchertipp von Angelika Gördes-Giesen.
Ganz praktisch so ein Coffee-to-go. Einfach bestellen, bezahlen und mitnehmen. Dann aber wandert der Plastikbecher in den Müll. Es geht aber auch anders, zum Beispiel mit Pfandsystemen. Man kauft einen wiederverwertbaren Becher, Kaffee hinein und bringt ihn beim nächsten Mal wieder mit, gibt ihn ab und bekommt ihn dann gleich wieder gefüllt und bezahlt nur noch den Kaffee. Klingt einfach, aber Pfandtauschsysteme sind immer noch die Ausnahme, so Ingrid Waldring von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Rheine.
Es ist vielleicht unbequemer, man wird unter Umständen nicht mehr alles in einem Markt kaufen können. Also man muss bewusst einkaufen, nicht planlos.
So bieten einige Supermärkte jetzt an der Obst- und Gemüsetheke wieder verwertbare Plastikverpackungen an, so die Erfahrung von Fitus Wucherpfennig, zuständig bei der Kreisverwaltung Borken für die Lebensmittelüberwachung.
Die bieten also so Mehrwegnetze an, die man beim nächsten Einkauf wieder mitbringen kann, dass also nicht für einen Apfel eine Plastiktüte verwendet wird, sondern man legt die Sachen zusammen in dieses Netz. An der Kasse wird gewogen und die kann man mehrere Male verwenden.
Man kann natürlich auch seinen eigenen Beutel mitbringen, wie zum Beispiel beim Brötcheneinkauf in der Bäckerei. Klingt einfach, ist aber aus hygienischen Gründen schon ein bisschen kompliziert, erklärt Verbraucherberaterin Ingrid Waldring.
Die Hygienevorschriften stehen ganz, ganz oben und die Einzelhändler sind verpflichtet, darauf zu achten, dass keine Verpackung mit der Ware, mit dem Personal in Berührung kommt. Wir haben keinen Anspruch darauf, gesetzlich gesehen, dass die Händler unsere Verpackung annehmen.
Aber es geht. So kann man in einigen Supermärkten Käse, Wurst und Fleisch an der frischen Theke in mitgebrachten Boxen abfüllen lassen. Das muss der Händler aber genau mit den Lebensmittelkontrolleuren abstimmen, denn für leicht verderbliche Lebensmittel wie Fleisch gelten ganz besondere Hygienevorschriften. Doch es kann funktionieren, so die Erfahrungen von Fitus Wucherpfennig und seinem Kontrollteam.
Bevor dieses System eingeführt wird, gucken wir natürlich vor Ort, wie das aussieht. Es muss auch ein Hinweis für die Verbraucher an der Fleischtheke angebracht werden, damit er genau weiß, wie die einzelnen Schritte sind.
Die mitgebrachten Boxen müssen sauber und gut verschließbar sein.
Sie stellen als Kunde Ihre Dose auf das Tablett. Das Tablett wird oben auf die Fleischtheke gesetzt. Die Verkäuferin nimmt das Tablett runter auf einen definierten Bereich, der ist gekennzeichnet. Und dann nur da darf das Tablett stehen.
Und in die Box kommt dann die Wurst oder der Käse. Dann wird die Schale auf dem Tablett zurückgegeben.
Genau, und Sie verschließen das mit dem Deckel selbst. Und dann kriegen Sie einen Bon, den Sie auf die Dose aufkleben.
Das Tablett muss natürlich regelmäßig gesäubert werden. Für die Händler bedeutet der Einkauf ohne Einwickelpapier und Plastiktüte mehr Arbeit, weil zum Beispiel nicht alles aus der Fleischtheke in eine Box darf. Hähnchenfleisch muss zum Beispiel immer separat eingepackt werden, weil es oft mit Salmonellen belastet ist und so die Keime leicht auf Wurst übertragen werden könnten.
Anstatt dieses Tablettsystems kann man auch ein Pfandsystem einführen. Das heißt also, die Dosen werden gekauft im Supermarkt, werden befüllt, die nimmt man damit nach Hause, spült sie und gibt sie dann beim nächsten Einkauf in eine Sammelbox. Abends nach Arbeitsende werden diese Boxen gereinigt.
Noch sind diese Systeme eher die Ausnahme als die Regel. In vielen Städten gibt es bereits Geschäfte, die bewusst auf die Verpackung verzichten, die sogenannten Unverpacktläden mit einem breiten Angebot.
Einkaufen möglichst ohne Plastik, das war der Verbrauchertipp von Angelika Gördes-Giesen und den können Sie natürlich nachhören, wie immer im Internet unter www.deutschlandfunk.de in unserer Mediathek oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer, die ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Jörg Münchenberg mit den Informationen am Mittag. Thema bei ihm unter anderem das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Und nochmal die Diskussionen um niedrigere Steuersätze für Bahntickets. Das war's mit Umwelt und Verbraucher für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.